Guten Morgen. Wir befinden uns mitten in unserer Predigtserie Gott erleben mit Mose im Glauben wachsen. Und es ist total spannend, in diesen alten Texten Hinweise, Aussagen und Zusagen dafür zu finden, wie Gott ist und seinen Plan für uns Menschen kennenzulernen. Und völlig klar, ein 3500 Jahre alter Text aus einer anderen Kultur, auch wenn es ein historischer Bericht ist oder vielleicht gerade deswegen, weil es ein historischer Bericht ist, wirft viele Fragen auf. Und ich war froh, bei den Vorbereitungen zu merken, dass die Fragen, die mir kamen, keine neuen Fragen sind. Vor 2000 Jahren, also zeitlich auch schon unglaublich weit weg, hatten die Menschen Fragen an diesen Text, der damals ja auch schon 1500 Jahre alt war. Und die Offenheit, mit der die Bibel diese Fragen, mit der sie damit umgeht, sind für mich ein Hinweis auf die Echtheit der Berichte. Bei Fälschungen hätte man versucht, alle Punkte, wo mögliche Fragen auftauchen, glatt zu bügeln. Aber die Bibel geht sehr offen damit um und das finde ich klasse. Auf unserem Weg von heute zurück zu Mose, diese 3500 Jahre, möchte ich gerne einen kurzen Zwischenstopp einlegen, ungefähr im Jahr 30 nach Christus. Zwei Männer, zwei Jünger von Jesus, der drei Tage vorher gekreuzigt wurde. Die Männer sind völlig verwirrt von dieser Situation und sie sind auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, einem kleinen Ort. Es ist Sonntagmorgen, der Tag, an dem plötzlich morgens das Grab von Jesus leer war. Angeblich ist Jesus auferstanden. Fragen über Fragen. Und während die beiden laufen, gesellt sich ein dritter Mann zu ihnen, den sie nicht kennen. Es ist Jesus. Und daran, dass sie ihn nicht erkennen, sieht man, wie überfordert sie von dieser Situation sind. Eigentlich sollte er der Erlöser sein und sie hatten ihre Vorstellung davon, was das bedeutet. Aber irgendwie passt das alles für sie nicht zusammen, dass er jetzt nicht mehr da sein sollte. Ich lese aus Lukas 24, Verse 25 bis 27. Da sagte Jesus zu ihnen in diesem Moment: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wenn wir jetzt gleich den Bibeltext für die Predigt von heute hören, dann können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass dieser Text einer der Texte war, den Jesus Christus, der Sohn Gottes, selbst diesen beiden verwirrten Jüngern erklärt hat, mit ihren vielen Fragen, die sie hatten. Es ist einer der wichtigsten Texte im Alten Testament. Er wirft viele Fragen auf, muss deswegen erklärt werden und ich werde es versuchen. Dieser Text zeigt uns aber auch, wie eng das Alte Testament und das Neue Testament miteinander verknüpft sind. Dieser Text zeigt uns, dass schon im Alten Testament in jeder einzelnen Begebenheit das Evangelium, die gute Nachricht angelegt ist, die wir dann später bei Jesus in voller Entfaltung erkennen können und sehen können. So ähnlich wie bei einem Samenkorn, wo schon alles drinsteckt, was später an der Schönheit und der Pracht der Pflanze sichtbar wird und wo viele Menschen jahrelang noch Frucht davon genießen können. Diesen roten Faden durch die gesamte Menschheitsgeschichte, den finden wir in der Bibel. Und um die ganze Situation noch etwas besser einordnen zu können, möchte ich uns kurz noch ein paar Hintergrundinfos geben. Wo befinden wir uns gerade? Das Volk Israel ist in Ägypten in der Sklaverei, mittlerweile schon 430 Jahre. Durch ganz besondere Umstände sind sie dorthin gekommen und durch ganz besondere Umstände hat Mose, ein Israelit, als Baby überlebt, obwohl er eigentlich hätte sterben sollen. Er hat überlebt, weil Gott einen ganz besonderen Auftrag für ihn vorgesehen hatte, nämlich sein Volk zu retten, das Volk Israel aus der Gefangenschaft und der Sklaverei in Ägypten hinauszuführen. Und dafür begegnet Gott Mose in einem brennenden Dornbusch. Er beruft Mose für diese Aufgabe, er überzeugt Mose davon, dass er trotz seiner Unvollkommenheit genau der Richtige ist. Er gibt Mose Aaron zur Seite, weil der besser reden kann. Und jetzt läuft die Aktion, Mose ist mittlerweile schon über 80 Jahre alt und er war schon mehrfach beim Pharao, um ihm zu sagen, Pharao, schöne Grüße von Gott, er lässt dir ausrichten, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen und mich anbeten können. Was macht der Pharao? Er ist stur, weigert sich, die Israeliten ziehen zu lassen. Er sagt, Gott kenne ich nicht. Wer soll das sein? Ich bin hier sowas wie ein Gott. Ich bestimme, wer hier wann wohin zieht und wem oder was ich gehorche. Es ist interessant, dass, obwohl der Text zu alt ist, die Argumentation heute oft noch ganz ähnlich klingt. Ich bestimme selbst, wer mir was zu sagen hat. Wer bitte ist Gott? Und so kommt es zu einer Katastrophe nach der anderen. Der Text spricht von Plagen, die den Pharao dazu bringen sollen, vernünftig zu werden. Blut, Frösche, Mücken, Krankheiten, Hagel, Heuschrecken, Dinge, durch die Gott dem Pharao zeigen möchte, versteh doch endlich, dass ich Gott bin und dass es keinen Sinn macht, sich mit mir anzulegen. Und dann passiert Folgendes, immer wenn eine Plage kam, lenkt der Pharao ein und bittet Mose, ja bitte zu deinem Gott, dass das aufhört. Und Mose bittet und es hört auf. Und sobald es aufgehört hat, rudert der Pharao wieder zurück, nee, ich lasse euch nicht gehen. Und er überlegt sich wieder anders. Neun Katastrophen, neun Warnungen sind schon vorbei. Und dann kommt es zum großen Showdown. Und Gott sagt, wenn du jetzt nicht zur Vernunft kommst, wird die schlimmste Katastrophe kommen, die dieses Land jemals erlebt hat. Alle männlichen Erstgeborenen werden sterben, und zwar von Menschen und Tieren. Ich möchte dich bitten, die Beurteilung von dieser Situation nochmal 30 Minuten zurückzustellen. Vielleicht verändert sich in den nächsten Minuten deine Perspektive. Ich lese uns den Bibeltext von heute aus 2. Mose 12, 1 bis 7, 11 bis 14 und 22 und 23. Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. Fangt das Blut von jedem Lamm in einer Schüssel auf, nehmt dann ein Büschel Hysop, taucht es in das Blut und streicht etwas davon an den oberen Balken und die seitlichen Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen. Dann wird der Herr durch das Land gehen, um die Erstgeburten der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an dem Türbalken und den Türpfosten sieht, wird der Herr an euren Häusern vorübergehen und euch verschonen. Es wird dem Todesengel nicht gestattet, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeburten zu töten. Was für ein Text. Was für eine Situation, was für ein Ungehorsam, was für ein Gott. In diesem Abschnitt aus Gottes Wort an uns spielt ein Lamm eine Hauptrolle. In einem der zentralsten Bibeltexte des Alten Testaments spielt ein Lamm eine zentrale Rolle. Macht euch mal klar, was hier passiert ist. Gott zwingt die stärkste politische und militärische Macht der damaligen Welt quasi durch ein Lamm in die Knie. Und das wirft Fragen auf. Und wenn dieser Text wirklich so zentral ist, dann muss er uns entweder Antworten auf unsere Fragen geben, oder er wird uns zeigen, dass wir eventuell die falschen Fragen stellen. Also, was hat es mit dem Lamm auf sich? Wenn wir den ganzen Text aus 2. Mose lesen, dann stellen wir fest, dass die ersten 9 der 10 Plagen nur die Ägypter getroffen haben. Diese Plagen waren die Folge des Ungehorsams Gott gegenüber. Die Israeliten wurden bisher immer verschont. Sie waren einfach nicht betroffen, weil sie Gottes Volk waren. Und jetzt plötzlich bei der 10. Katastrophe ist das anders. Gott kündigt an, dass alle Menschen und alle Tiere in Ägypten betroffen sein werden, unabhängig davon, zu welchem Volk sie gehören, also auch die Israeliten, Gottes Volk, die er doch eigentlich befreien will. Das fand ich merkwürdig. Das fand ich merkwürdig, bis ich Gottes "Es sei denn" entdeckt habe. Alle Familien in Ägypten sind von Gottes Gericht bedroht, also vom Tod, es sei denn, sie schlachten ein Lamm und streichen das Blut dieses Lammes an ihre Türpfosten, dann wird ihnen nichts passieren. Aber wieso? Bisher war Gott doch auch in der Lage, ganz gut zwischen Ägyptern und Israeliten zu unterscheiden. Also die eventuelle Verwechslung kann dafür nicht der Hauptgrund gewesen sein. Gott sagt in dieser Situation zu seinem Volk: Ihr seid zwar mein Volk, aber auch ihr seid weit davon entfernt, so zu leben, wie ihr eigentlich leben solltet, wie es sich als mein Volk gehört. Auch ihr seid nicht perfekt und das heißt, auch ihr seid schuldig. Das Problem der Schuld ist nicht alleine ein ägyptisches Problem, sondern es ist ein Problem aller Menschen. Alle stehen unter dem Gericht Gottes und wir erleben hier Gott als Richter, der sagt, wenn wir für das Problem der Schuld keine Lösung finden, dann wird die Strafe auch euch treffen. Ein wirklich gerechter Richter kann Fünfe nicht einfach gerade sein lassen. Und deshalb kann Gott auch nicht einfach für einige Menschen ein Auge zudrücken. Die Worte Schuld und Sünde beschreiben einen entstandenen Schaden, und zwar einen Beziehungsschaden. Und irgendjemand muss für diesen Schaden bezahlen. Irgendjemand muss immer für einen Schaden bezahlen. Entweder der Verursacher, indem er selbst dafür bezahlt, oder die Versicherung dafür aufkommt, oder der Geschädigte, zum Beispiel, wenn er auf dem Schaden sitzen bleibt. Aber irgendjemand bezahlt immer. Und deswegen kommt Gott in dieser speziellen Situation hier mit dieser besonderen Lösung, dem Lamm. Dieses Lamm war die Hoffnung für die Israeliten, weil der Tod eines Lammes den Tod der Erstgeborenen verhindern konnte. Ihr könnt mir glauben, dass ich in der letzten Woche damit gerungen habe, diesen Text so verträglich wie möglich zu verpacken und zu machen. Aber egal, wie ich ihn gedreht und gewendet habe, es hat nicht funktioniert und es ist auch nicht meine Aufgabe. Bibeltexte und Berichte von einem strafenden und richtenden Gott sind und bleiben für uns Westeuropäer anstößig, teilweise abstoßend und eine große Herausforderung. Und dabei ist es auch egal, ob du heute zum ersten Mal in einem Gottesdienst bist oder regelmäßig kommst, egal ob du gerade anfängst, dich mit Gott auseinanderzusetzen oder schon länger mit ihm unterwegs bist. Ein Gott, der Anspruch auf unser Leben erhebt, ist für uns schwer zu schlucken. Und vielleicht schwillt dir gerade innerlich der Kamm und du kannst mit dieser Art Gott einfach nichts anfangen. Und alles sträubt sich gegen diese Art von Gott oder die Vorstellung von Gott. Bevor wir an dieser Stelle aber zu schnell voreilige Schlüsse ziehen, lasst uns mal Folgendes bedenken. Für uns im Westen, in Westeuropa, in Westdeutschland, im Osten vom Westen, ist es kein Problem, einen liebenden und gnädigen und barmherzigen Gott zu akzeptieren. Selbst die, die nicht aktiv an ihn glauben, können einigermaßen mit so einem Gott leben. Liebevoll und ermutigend ist total okay. Ein Problem haben wir mit einem richtenden, einem strafenden Gott. Das geht irgendwie gar nicht. Darüber stolpern oft auch nur Menschen, die schon jahrelang glauben. Sobald wir aber zum Beispiel nach Asien gehen, haben die überhaupt kein Problem mit einem strafenden, autoritären Gott. Das ist doch völlig normal, aber ein unverdient gnädiger Gott, das passt ja wohl überhaupt nicht. So, was ist jetzt richtig? Sind die dümmer? Sind wir weiter in unserer Gotteserkenntnis? Wer will das beurteilen? Es könnte ganz schön arrogant und überheblich rüberkommen. Oder ist es vielleicht nicht einfach so, dass der Einfluss unserer Kultur auf unser Gottesbild viel stärker ist, als wir denken? Nur weil wir aufgrund unserer kulturellen Prägung Schwierigkeiten mit einem richtenden und strafenden Gott haben, heißt das noch lange nicht, dass er nicht existiert, dass es ihn nicht gibt. Und nur weil zum Beispiel Asiaten aufgrund ihrer kulturellen Prägung Schwierigkeiten mit einem liebevollen und gnädigen Gott haben, heißt das noch lange nicht, dass er nicht existiert, dass es ihn nicht gibt. Gott ist nämlich beides gleichzeitig. Er ist Richter und er ist Retter. Er ist heilig und er ist gleichzeitig liebevoll. Und deswegen stellt er sich Mose auch im Feuer vor. Das ist wärmend und gleichzeitig zerstörend. Nochmal zurück zu der Frage nach dem Lamm. Das Lamm ist das Mittel, das Gott ausgewählt hat, um Menschen vor seinem Gericht und dem Tod zu retten. Das Lamm ist quasi sowas wie ein Stellvertreter und diejenigen, die das Blut des Lammes an ihrer Tür haben, haben keine Strafe von Gott zu befürchten. Nächste Frage. Warum aber ein Lamm? Was hat es damit auf sich? Das Lamm spielt in der ganzen Bibel eine große Rolle. Wenn wir ganz zum Anfang der Bibel gehen, nach 1. Mose 12, fordert Gott den Stammvater aller Religionen Abraham heraus, ihm seinen Sohn zu opfern. Und Abraham wäre dazu bereit gewesen, hätte Gott nicht eingegriffen und gesagt, nein, du brauchst nicht, hier ist ein Lamm anstelle deines erstgeborenen Sohnes. In 2. Mose 12 wird diese Katastrophennacht genau beschrieben. In allen Häusern, die nicht das Blut des Lammes an ihrer Tür haben, sterben die Erstgeborenen. Aufgrund des Ungehorsams des Pharao. Was muss das für ein Geschrei in diesem Land gewesen sein? In dieser Nacht muss sogar der Pharao selbst eine Art Gottheit in dieser Zeit, muss er selbst an seinem eigenen Leib, in seiner eigenen Familie erleben, was einer seiner Vorgänger befohlen hat, um das Volk Israel klein zu halten, alle Jungs unter 2 Jahren sollten sterben. In dieser Nacht wird deutlich, was für Folgen dieser konkrete Fall von Ungehorsam Gott gegenüber, wohin das führt. Nach dieser Nacht dürfen die Israeliten nicht nur ziehen aus Ägypten, sie werden verjagt. Und seit dieser Nacht, die für die Juden zur Nacht der Befreiung geworden ist, haben sie jedes Jahr das Passafest gefeiert, um an diese Befreiung zu erinnern. mit dieser Befreiung hat für die Juden eine neue Zeitrechnung angefangen. Wir lesen das in dem ersten Vers des abgedruckten Bibeltextes. Ab heute sollt ihr hier anfangen. Es gab diese Zeitrechnung vor dem Passafest und nach dem Passafest, vor der Rettung und nach der Rettung. Passa kommt von dem hebräischen Wort Passachti, vorübergehen. Jede Familie hat jedes Jahr gefeiert, dass Gottes Gericht aufgrund des Lammes an ihnen vorübergegangen ist. Jedes kleine Kind wusste, was es mit dem Lamm auf sich hat. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Ungefähr 750 Jahre später taucht der Prophet Jesaja auf, durch den Gott seinem Volk etwas ausrichten möchte, etwas sagen lässt. Und dieser Prophet Jesaja bringt wieder ein Lamm ins Spiel. In Jesaja 53 heißt es, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Lämmer insgesamt in diesen 750 Jahren in Israel zusammengeschlachtet worden sind. Millionen. Als Jesaja diese Aussage hier macht, meint er keines von diesen Lämmern, sondern er spricht von einem anderen Lamm. Aus dem Es, ein Lamm, wird ein Er, das Lamm. Er redet von einer Person, von einem Stellvertreter, der wie ein Lamm geschlachtet wird, um Menschen vor dem Gericht Gottes zu befreien, um damit vor dem Tod zu retten. Eine Person, auf die Gott die Sünde der Welt legt, unsere Sünde. Und wieder steht die Frage im Raum, wer oder was ist dieses Lamm? Und nochmal vergehen ungefähr 700 Jahre, bis diese Frage beantwortet wird. 700 Jahre mit dem Passafest, 700 Jahre mit der Frage, wen oder was hat Jesaja da gemeint? Und dann taucht wieder ein Mann auf, Johannes der Täufer. Und in Johannes 1, Vers 29 lesen wir von ihm, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn sah, rief er, seht hier, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Plötzlich geht es nicht mehr um ein Lamm, sondern um das Lamm. Jesus ist das wahre Passalamm. Und damit wird plötzlich klar, alle bisherigen Passafeste und Passalämmer waren nur ein Hinweis auf das ultimative Passafest und das ultimative Passalamm, Jesus Christus. Und wieder fängt mit ihm eine neue Zeitrechnung an, vor Christus und nach Christus, vor der Rettung und nach der Rettung, weltweit völlig unabhängig von der Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Jesus hat 1550 Jahre ungefähr nach Mose gelebt. Er war Jude. Und einen Abend vor seinem Tod am Kreuz, einen Abend vor Passa, feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passafest in Jerusalem. Und als Rabbi war er für die Zeremonie und den immer gleichen Ablauf, die Liturgie, die Einsetzungsworte und an die Erinnerung an die Befreiung damals zuständig. Und plötzlich weicht Jesus von der 1500 Jahre alten Liturgie ab und redet nicht über Ereignisse in der Vergangenheit, sondern über sich selbst. Komplett gegen alle Regeln nimmt Jesus während des Essens einen Laib Brot und sagt, mein Körper ist wie dieser Laib Brot, er wird zerbrechen wie dieses Brot. Und dann nimmt er einen Kelch, wahrscheinlich den dritten in der Abfolge der Passaliturgie. Und er sagt, dieser Kelch ist wie mein Blut, das für euch vergossen wird. Morgen werde ich umkommen. Ich bin das Lamm, das stellvertretend für euch sterben wird. Es muss so kommen. Es gibt keine Alternative. Das ist die Lösung. Das ist die Hoffnung. Damit nie mehr das passieren muss, was damals in Israel passiert ist. In Ägypten. Gott ist gleichzeitig Richter und Retter. Er muss Unrecht verurteilen, aber er tritt selbst die Strafe an. Weil irgendjemand für den Schaden, für die Schuld, die zerbrochene Beziehung aufkommen muss, verurteilt der Richter sich selbst und wird damit zum Retter. Und jedes einzelne, einjährige, fehlerlose, geschlachtete Lamm hat auf Jesus hingewiesen. Das ist auch der Grund, warum Jesus im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die gekreuzigt wurden, hingerichtet wurden, mit dieser brutalen Methode, warum ihnen die Beine gebrochen wurden, damit sie schneller sterben. Jesus wurden die Beine nicht gebrochen. Dem fehlerlosen Lamm. Beim Passafest haben sich Menschen nach der Sonne gerichtet. Es wurde abends geschlachtet, wenn die Sonne untergegangen ist. Bei der Kreuzigung von Jesus, dem wahren Passalamm, hat sich die Sonne nach dem Lamm gerichtet. Es wurde mitten am Tag dunkel. Das ist der einzige Grund dafür, dass Gott von uns keine Opfer mehr fordert. Es hat damit zu tun, dass er seinen Erstgeborenen stellvertretend für die ganze Welt geopfert hat. Das Lamm für Israel, was Gott als Erstgeborenen bezeichnet, und dann seinen eigenen Erstgeborenen Jesus Christus für alle Menschen. Sein Blut war an den Holzpfosten des Kreuzes. Und damit ist ein für allemal alles bezahlt. Und wir Christen glauben, dass eine tiefe Verbindung mit diesem Lamm, mit Jesus, uns grundlegend verändert. Das Zeichen dafür ist übrigens die Taufe. Und die wöchentliche Erinnerung daran ist das Abendmahl. Jesus, das perfekte Passahlamm, zeigt uns, dass ein gerechter Gott gleichzeitig auch gnädig sein kann und dass ein gnädiger Gott gleichzeitig auch gerecht sein kann, völlig unabhängig von unserer Kultur. Ich komme zum Schluss. Wie zeigt sich diese Beziehung zu dem Lamm konkret in unserem Leben? Ich bin davon überzeugt, dass uns diese Beziehung verändert. Sie macht uns ruhig, sie macht uns mutig, sie kann uns demütig machen. Solange du und ich noch davon angetrieben sind, es Gott recht machen zu wollen und gleichzeitig das Gefühl haben, dass wir es ihm doch sowieso nicht recht machen können, haben wir das Lamm noch nicht richtig kennengelernt, das uns Ruhe geben will, indem es uns sagt, ich habe schon alles für dich getan. Solange du und ich noch von dem Gedanken angetrieben sind, dass Gott uns in unserer Freiheit einschränken möchte, haben wir das Lamm noch nicht richtig kennengelernt, das nur deswegen für uns gestorben ist, damit wir wirklich frei sein können. Solange wir noch von unseren Erfahrungen, unserer Vergangenheit oder von der Angst vor der Zukunft bestimmt werden, haben wir das Lamm noch nicht richtig kennengelernt, den Ich Bin, der Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft in seiner Hand hat. Solange wir noch von uns denken, dass wir das Blut des Lammes gar nicht so nötig haben, haben wir weder uns noch das Lamm richtig kennengelernt. Sobald wir kapieren, dass wir ohne das Blut an unseren Türpfosten, im Bild gesprochen, tatsächlich verloren sind, macht das unglaublich dankbar und demütig. Wir brauchen das Lamm. Christliche Eltern zu haben reicht nicht. Wir brauchen das Lamm. Nichts gegen einen liebenden Gott zu haben reicht nicht. Ein guter Mensch zu sein reicht nicht. Wir brauchen das Lamm. Im Vergleich zu anderen besser zu sein reicht nicht. Du brauchst das Lamm. Wir alle brauchen das Lamm. Und das macht demütig und schafft tolle Voraussetzungen für Beziehungen miteinander und nimmt jeglicher Überheblichkeit gegenüber anderen die Basis. Ich halte mir einen Spiegel vor und sage mir und dir, wenn du Christ bist und nicht immer geduldiger und demütiger und gleichzeitig auch mutiger wirst, geht da noch mehr mit dem Einfluss vom Lamm. Ein Lamm hat keine Ellenbogen. Ein Lamm hat Mut und Demut und Opferbereitschaft, ohne dabei ein Weichei zu sein. Jesus war kein Softie, der sich weggeduckt hat, wenn es schwierig wurde. Er war Lamm und Löwe gleichzeitig. Demütig und mutig. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in der Politik, in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Stadt und in unserer Kirche. Und während ich das sage, läuft vor meinem inneren Auge ein Film ab und ich sehe viele Situationen, in denen ich schuldig geworden bin, weil ich nicht weich, sondern hart war, weil ich nicht geduldig, sondern ungeduldig war, weil ich nicht mutig war, sondern Angst hatte, weil ich nicht demütig, sondern arrogant war, weil ich harte Entscheidungen getroffen habe, harte Aussagen gemacht habe. Und ich weiß, ich brauche das Lamm, weil vieles von dem, wo ich schuldig geworden bin, sich nicht mit einem Entschuldigung wiedergutmachen lässt. Wir leben in einer Gesellschaft und wir sind Teil von einer Gesellschaft, in der scheinbar das Gras auf der anderen Seite des Zauns immer grüner ist. Wo das Glück irgendwie immer bei anderen ist. Wäre ich doch da, hätte ich doch das, gäbe es doch den, hätte ich die doch eher kennengelernt und so weiter. Jean-Paul Sartre, der französische Philosoph, hat schon vor 100 Jahren, lange vor der Generation Maybe, gesagt, der Mensch leidet nicht aus diesem Grund oder jenem Grund, sondern ganz alleine, weil nichts auf dieser Erde seine Sehnsucht stillen kann. Der Mensch leidet nicht aus diesem oder jenem Grund, sondern ganz allein, weil nichts auf dieser Erde seine Sehnsucht stillen kann. Immer und überall scheint es noch eine Steigerung zu geben. Und dann tritt Jesus mit dem Anspruch auf, ich bin der Superlativ, der Beste, der Schönste, das Wichtigste, das Erfüllendste, der Retter, das Lamm, der Sehnsuchtstiller. Weil es ihn getroffen hat, geht Gottes Zorn an uns vorbei. Und das feiern wir jetzt gleich zusammen beim Abendmahl. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, für die großartige Geschichte und diese wahre Geschichte. Danke, dass du die Macht und die Kraft hast, uns aus unserer Sklaverei zu befreien und in die Freiheit zu führen. Ich danke dir für das Versprechen, dass wir irgendwann einmal bei dir sein werden und erst dann werden wir richtig verstehen, was es dich gekostet hat. Und was es für uns bedeutet hat, dass du unser Stellvertreter geworden bist. Und dann werden wir einstimmen mit allen deinen Kindern und dich anbeten und sagen, würdig das Lamm, das geopfert ist. Hilf uns dich, das Lamm, nicht aus dem Blick zu verlieren. Amen.